Die Stelle für heute Morgen ist der Offenbarung Kapitel 1, die zweite Hälfte, Verse 9 bis 20. Offenbarung Kapitel 1, Verse 9 bis 20 heute Morgen. Die Herkunft meiner Frau ist ähnlich vielen, die deutsche Vorfahren haben. Ihre Urgroßvater, ein Mann namens Friedrich Haß, hat 1850 die Stadt Nagold verlassen und hat sich auf den Weg nach USA gemacht. Denn er wusste, wenn er bleibt, dann muss er in den Krieg ziehen. Sein Vater, seine Familie waren dagegen. Sie waren fromme Leute. Und als der Sohn, 18 Jahre alt, seinen Vater verließ, hat er mit Tränen die Hände auf ihn hingelegt und hat über ihn gebetet. Er wusste, das ist das letzte Mal, dass ich Friedrich sehen werde. Johann Hess bekam Briefe von seinem Sohn. Sicherlich war er dankbar, dass Friedrich in dem Glauben geblieben ist und sogar richtig aktiver Christ geworden ist. Wahrscheinlich hat der Vater abends zugedacht, ich erinnere mich daran, wie Friedrich aussah, als er junger Mann war und er mich verlassen hat. So stark, so kräftig, so jung. Aber wie sieht er jetzt aus? Wie sieht seine Frau aus? Wenn wir die Evangelien lesen, dann können wir vieles über Jesus Christus lernen. Wir können seine Freundlichkeit verstehen, seine Weisheit, seine Botschaft, sein Herz, Menschen zu erretten, sein Sanftmut, sein Demut in den Evangelien. Der Apostel Johannes könnte sich erinnern, sicherlich, wie Jesus aussah, als sie zusammen waren, 3 Jahre lang. Er könnte vielleicht auch sich an seine Stimme erinnern. Als Johannes auf der Insel Patmos war, sind gut 65 Jahre vorbeigegangen. Seitdem er Jesus zum letzten Mal sah. Und wie würde er jetzt aussehen? Im Himmel? Wie würde Jesus jetzt aussehen? Mit einem Blick auf Jesus. 65 Jahre später beginnt das Buch der Offenbarung. Ein Blick auf Jesus. Was denkst du über Jesus Christus und wie er jetzt aussieht? Als Johannes schrieb, wollte er, dass auch wir diesen Blick bekommen, den er gehabt hat. Wenn du das Buch verstehen möchtest, musst du diesen Blick auch verstehen. Wenn du richtig für den Herrn leben möchtest, musst du dich auch mit diesem Blick beschäftigen, hier in Offenbarung, Kapitel 1. Ich möchte, dass wir Simon den PowerPoint ersten Mal anschauen. die Gliederung für Offenbarung, interessanterweise, ist da für uns gegeben. Es gibt vieles in diesem Buch, was sehr deutlich dargestellt ist. Also erstens der Autor, deutlich geschrieben, aus in welcher Zeit auch geschrieben und wo der Mann war, ist auch geschrieben. Und was wir eigentlich in keinem anderen Buch finden, die Gliederung für das Buch. Erstens das, was du gesehen hast, Kapitel 1, und das finden wir in Vers 19. Erstens haben wir die Einleitung und dann der Auftrag zu schreiben, Verse 9 bis 20. Das, was ist, das ist in Kapitel 2 bis 3, die Botschaft an Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Und dann ab Vers 4, Entschuldigung, ab Kapitel 4, das, was nach diesem geschehen wird. Ich, Johannes, alle Kirchenväter, besonders die aus Kleinasien, haben einstimmig gesagt, dass Johannes der Apostel das Buch der Offenbarung schrieb. Und ich erkläre ein bisschen, weil heute Bibelkritiker sagen, nee, es könnte nicht sein, dass er diesen Buch geschrieben hat. Es gab auch einen Kirchenvater namens Dionysius. 270 nach Christus, er war der Erste, der daran gezweifelt hat, dass Johannes dieses geschrieben hat. 170 Jahre später, der Erste, der überhaupt das gesagt hat. Und er wohnte nicht in Kleinasien, wo Johannes aktiv war. Er wohnte in Alexandrien. Und er hat kein Zeugnis, er hat keinen Beweis dafür. Es ist nur, er hat das Buch gelesen und er hat gesagt, das könnte nicht Johannes der Apostel sein, weil erstens, es ist zu jüdisch. Und zweitens, es kann nicht sein, weil er nirgendwo sagt, dass er der Apostel ist. Und drittens, es ist anders geschrieben als sein Evangelium. Im Wesentlichen gebrauchen die Bibelkritiker die gleichen Argumente heute, fast exakt. Aber wenn wir Verse 9 bis 20 lesen, dann verstehen wir, warum dieses Buch anders vorkommt. Er sagt in Vers 9, ich Johannes, eure Bruder und Mitgenosse. Er möchte sich auf gleiche Ebene mit uns stellen. Nicht vergessen, es gab viel Verfolgung in der Zeit. Und das, was er dann später gesehen hat, er wollte nicht erklären, höre zu, weil ich der Apostel bin. Er sagte, ich bin euer Bruder. Und das macht seine Botschaft leichter zu verstehen und leichter zu empfangen. Unser Bruder spricht uns an. Übrigens, der Apostel Paulus hat sehr oft seine Briefe so angefangen. Diener Jesu Christi, nicht Apostel, sondern Diener. Er sagt, ich bin eure Mitgenossen, erstens in Drangsal, zweitens in dem Königreich und drittens in dem Ausharren Jesu. Und diese drei hat er gemeinsam mit allen Christen, an denen er geschrieben hat. Trübsal ist etwas, das Christen zu erwarten haben. Jesus sagte, in der Welt, da wird ihr Trübsal haben. Sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Paulus sagte in Apostelgeschichte Kapitel 14 und Vers 22, wir müssen durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Also das Reich Gottes kommt. Aber Trübsal ist das, was wir jetzt erleben. Du kannst es erwarten. Er hat bereits auch von dem Königreich gesprochen in Vers 6. Wir gehören dazu. Du findest das Wort Königreich mehrmals in diesem Buch. Mehrmals. Du findest auch das Wort Thron 64 Mal in diesem Buch. Die Offenbarung ist ein majestätisches Buch. Und die Menschen, die zu seinem Königreich gehören, Jesus, wollen selbstverständlich darüber etwas wissen. Und dieses Buch erklärt vieles davon. Und drittens, in den Haushaaren Jesu, in seiner Endzeitrede in Lukas Kapitel 21 und Vers 19, sagte Jesus, gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Im Hinblick auf das Kommen von Jesu Christi, gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Es ist nicht alles gut momentan. Gewinnt eure Seelen. Bleibt stabil durch das Ausharren. Ich möchte, dass ihr mit mir in 1. Thessalonicher schaut. 1. Thessalonicher Kapitel 1. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Paulus schrieb darüber. Ausharren in Erwartung auf Jesus. Wir danken Gott allezeit, Vers 2, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen und unsere Gebeten und unablässig vor unserem Gott an eure Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist dann, glaube ich, was er meint hier, wenn er Ausharren sagt. Es ist Ausharren auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Er wird kommen, aber wir müssen ausharren. So haben wir eine Vorstellung von Jesus, von Johannes, wer er ist. Und er erzählt uns, wann und wo er alles erfahren hat. Nächste, bitte. Patmos. Er war auf der Insel Patmos. Nun, letzte Woche habe ich gesagt, oder vorletzte Woche, Patmos war 200 Kilometer von Ephesus. Das ist vielleicht nicht der beste Punkt und vielleicht nicht ganz richtig. Es ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, wen du liest, okay, welches Buch du liest. Und du hast verschiedene Antworten. Und ich bin niemals dort gewesen, so ich kann nicht sagen, ich bin von einem Punkt bis zum nächsten verreist. Was du tun kannst heute, Patmos ist ungefähr 55 Kilometer von der Küste Türkei entfernt. Patmos war eine Insel, wo Gefangenen ins Exil gesandt wurden. Dort, sagt Kirchentradition, hat Johannes der Apostel im Steinbruch gearbeitet. Nicht vergessen, wir sprechen von 95 nach Christus. Er ist ein alter Mann. Muss auch sein, dass er ein robuster Mann war. Denn mit 90 Jahren ungefähr hat er in Steinbruch gearbeitet als Gefangener. Er war dort wegen des Wortes Gottes. Und ich wiederhole, was ich das letzte Mal gesagt habe. Der Kaiser Diokletian hat die Menschen bezwungen, ihn als Gott zu nennen. War der Erste, der das getan hat in dem ganzen Reich. Aber er hat die Menschen gezwungen, ihn als Gott zu erkennen. Sie mussten das Jahr für Jahr sagen. Selbstverständlich haben die Christen sich verweigert, das zu tun. Und das Erste, das das Reich getan hat, war, die Leiter von den Gemeinden zu verhaften und zu bestrafen. So ist er da. Gut 90 Jahre alt, sicherlich. Alter Mann, arbeitet am Steinbruch. Manchmal, wenn man zu einem gewissen Alter kommt, dann denkt er, in diesem Alter, ich soll das auch tun. In diesem Alter, ich soll das noch erfahren. 90 Jahre alt, am Steinbruch arbeiten, selbstverständlich hat er Fragen. Gott hat seinen Grund dafür, wir werden das mal sehen. Nächstes. Die römische Regierung hat ihn verbannt. Sie könnten ihn aber nicht von Christus verbannen. Weit von den anderen Christen entfernt, aber nicht von Jesus entfernt. Ein Soldat, den ich kenne, war in Afghanistan. War ausnahmsweise, weil er niemals im Gefecht war, hat keine Waffe getragen. Aber er wurde dann, hatte aus Einsatz in einem Bradley zu fahren, unterwegs in der Wüste. Und es gab einen Richtschütze auf den Bradley. Und er sagte, ich könnte alles hören, denn wir alle hatten Mikrofone. Und der Richtschütze hat geflucht und hat den Namen Jesus Christus genannt. Und der Offizier antwortete, warum nennst du Jesus Christus? Er ist bestimmt nicht hier in diesem Land. Plötzlich kam ein Aufblitzen auf einen Hügel in der Nähe. Blitzschnell ein Zünder unterwegs und sie wussten und sie dachten, es ist mit uns aus. Aber genauso plötzlich hat diese Flamme aufgehört und sie sind über die Mine unverzehrt gefahren. Auch im schrecklichsten Gebiet, auch in einem Gebiet, wo Menschen einander töten, ist Jesus Christus immer noch da. Und manche Leute fragen, wenn Jesus Christus da ist, warum bringt er solchen Dingen nicht zu Ende? Warum packt er nicht an? Die Antworten finden wir in diesem Buch. Schließlich wird man sagen müssen, ich bin froh, dass er noch nicht das getan hat, was er tun soll. Im Zweiten Weltkrieg waren Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy im KZ, in KZ Ravensbrück, gestellt. Sie haben Juden geholfen, haben sie gerettet und deswegen wurden sie dort gesandt als Strafe. Dass sie schließlich dort sterben, das war die Idee. Was sie gelitten haben, war schrecklich. Wenn du das Buch gelesen hast von Corrie ten Boom, dann weißt du, würde jede empfehlen, das zu lesen. Sie haben einander getröstet, diese zwei Frauen, an einem Tag, in dem sie gesagt haben zueinander, heute haben wir das Schlimmste erlebt und wir sind durchgekommen. Am nächsten Tag, schrieb sie, war es noch schlimmer. Betsy ist dort gestorben. Corrie ten Boom ist durch einen Fehler entlassen worden. Und das Letzte, das Betsy zu Corrie gesagt hat, war: Wir müssen überall hingehen. Wir müssen Menschen sagen, dass kein Abgrund so tief ist, dass der Herr Jesus noch tiefer ist. Jesus ist da. Egal, wo Christen sind, Jesus ist da. Das ist der Schriftsteller Johannes. Sein Auftrag lesen wir in Vers 10. Ich war an des Herrn Tag, und das ist Sonntag. Ich habe die Zeit nicht, das zu erklären, aber das ist Sonntag. Und später, also praktisch gleich danach, wurde das überall unter Christen benutzt als Begriff für Sonntag, Tag des Herrn. Denn am Sonntag ist Jesus Christus auferstanden. So, das heißt, jedes Mal, wenn wir Sonntag zusammenkommen, da feiern wir, auch wenn wir das nicht sagen, da feiern wir die Auferstehung Jesu Christi. Deswegen kommen wir sonntags zusammen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Hinter mir. Hesekiel schrieb das Gleiche. Hinter mir hörte ein Geräusch, eine Stimme. Hesekiel Kapitel 3 erzählt er uns das. Und er war auch Gefangener, als er das geschrieben hat. Ist das nicht interessant? Gott bringt Menschen an einem Ort, wo du denkst, wozu, warum? Wie kann das überhaupt gut sein? Gott hat seinen Grund dafür. Es war, sagt Johannes, wie ein Posaunenschall. Das liest man auch in 1. Mose Kapitel 19. Gott sprach mit laute Stimme und zur gleichen Zeit gab es einen Posaunenschall. 2. Mose Kapitel 19. So wusste Johannes, Gott spricht jetzt. Wenn wir das nächste haben können. Er sagte: Schreibe, was du siehst, in einem Buch. Das heißt, eine Schriftrolle. So ähnlich sah es damals aus. Und wir müssen auch verstehen, so ein langes Buch braucht eine lange Schriftrolle, wird geschätzt so ungefähr 6 Meter lang, 5, 6 Meter lang. Was wir in der Offenbarung finden, das sind nicht Ideen von einem religiösen Menschen, sondern buchstäblich, das sind Ereignisse, die geschehen werden, weil Gott selber das geoffenbart hat. Das ist das, was da steht. Wenn wir in Vers 19 schauen, Offenbarung Kapitel 1, dann hören wir noch mehr über diesen Auftrag. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Die Gliederung von dem Buch, was das Geheimnis der 7 Sterne, die auf meinen Rechten gesehen hast und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Kann ich noch das nächste haben? Sieben Gemeinden und man sieht oder nicht sieht, ich kann gut sehen, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, das formt so ein Kreis. Und eigentlich gab es Vertreter von jeder Gemeinde. Das Wort da ist übersetzt in Vers 20, Engel. Das können wir auch übersetzen, Bote oder Botschafter. Und ich werde dann später erklären, warum ich überzeugt bin, das waren Bote, das waren nicht Engel. Entweder da auf Patmos oder als er zurück in Ephesus war, sind sie zu ihm gekommen. Und es gab eine Botschaft an jeden von diesen und sie sollen das zu ihrer Gemeinde hinbringen. Eine der Reihe nach, das waren auch Zentren für Postbezirke in dem römischen Provinz Asien. Es gab mehr als nur diese sieben Gemeinden in Asien, aber Gott hat diese ausgesucht. Und interessanterweise waren sie auf natürliche Weise zu erreichen. Die Botschaft, schreibe an diesen Gemeinden. Schließlich wollen wir betrachten den Herrn selbst. Die Bibel sagt in Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Unter sieben goldenen Leuchter, das waren die Gemeinden. Das sollen wir dieses verstehen. Also wenn wir an diesen Gemeinden denken, voneinander entfernt, weit entfernt, manchmal 40 Kilometer, manchmal 60 Kilometer, manchmal 70 Kilometer voneinander entfernt. Und Jesus sagt, er ist in der Mitte von denen. Und ich habe die Zeit, nicht das alles zu erklären. Jesus ist Mensch, er ist auch Gott. Wir müssen dieses verstehen. Wenn wir zusammenkommen, da ist Jesus Christus hier, unter uns. Das ist kein frommer Spruch. Es ist Realität. Und das bringt uns zu dem Blick. Können wir noch eins haben? Und es gibt viele Künstler, die versuchen, das irgendwie darzustellen. Ich möchte euch sagen, es ist unmöglich. Wir kriegen eine Idee von diesem, aber es ist absolut unmöglich für einen Künstler, das richtig darzustellen. Der Blick. Seit 65 Jahren hatte Johannes nicht mehr Jesus gesehen und jetzt auf einmal sieht er ihn, wie er wirklich ist, in den Himmel. Der Pastor meiner Gemeinde in Minneapolis hat mehrmals zu uns gesagt, als Linda und ich junge Leute dort waren, dass an einem Tag in Patmos hat Johannes der Apostel mehr über Jesus Christus gelernt als in den 3 Jahren, die er mit Jesus auf Erden zusammen verbracht hat. Es ist schwierig, dies alles richtig zu betonen. Aber dieses ist wahr und klar. Jesus ist absoluter Herrscher, absolut heilig. Es wird betont, dass er wie ein Mensch aussah, und der Grund dafür ist, dass er ein Mensch ist. Er trug ein langes Gewand, das war typisch damals für adlige Männer. Seine Haare weiß, sagt er, wie weiße Wolle, wie Schnee. Das spricht von Weisheit. Das spricht von Autorität. Der Alte am Tage finden wir in dem Buch Daniel. Das ist Jesus Christus. Er ist ewig. Und wie er in Kanaan oder in Galiläa ausgesehen hat, war anders, als wie er jetzt aussieht. Das erste Mal, dass ich dieses gelesen habe und es richtig durchgedacht habe, das war nicht das erste Mal, dass ich das gelesen habe, aber das erste Mal, dass ich mich darauf konzentrieren wollte, habe ich das gelesen und da fühlte ich mich wirklich unwohl, das mal zu lesen. War für mich schwierig. Wenn wir dieses betrachten, merken wir auch, das war auch für Johannes schwierig. Absolut herrlich und heilig. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und das heißt, er könnte Johannes bis ins Herz hinein schauen. Und wenn mit Johannes, auch mit uns. Wir leben so, immer wieder vergessen wir Gott ja an einem Tag. Und je mehr wir das tun, desto mehr neigen wir dazu, das Falsche zu machen. Es wäre gut, wenn wir uns erinnern, Jesus sieht mich. Es wäre gut, dass wir das mal darüber nachdenken. Eines Tages werde ich vor Jesus stehen. Er wird mich durchblicken. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme bis ins Herz hinein kann er blicken und alles sehen. Seine Füße, sagt es hier, waren gleich wie glänzendem Erz, als glühen sie in einem Ofen, was man zu Metall damals und heute tut, damit es rein wird schließlich durch diesen Prozess. Und das ist das, was er zu uns hier erklären wird. Er geht durch die Gemeinden durch. Er will, dass wir rein sind. Sollen wir verstehen. Und dann seine Stimme. Simon, noch einmal, bitte. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Weiß nicht, ob du bei einem großen Wasserfall gewesen bist. Wir alle sind irgendwann mal bei einem Wasserfall, aber bei einem großen, bei diesem war ich einmal, war Kleinkind und das war so laut. Und je näher man kommt, desto lauter wird es. An einem anderen war ich in Afrika, Victoria Falls. Es hat so gedonnert, du könntest kaum miteinander sprechen. Er sagt, die Stimme, die Jesus Christus hat, ist genau wie das. Mit seiner Stimme donnert er. Und das bringt alle anderen Stimmen zur Ruhe. Alles andere, was ein Mensch sagen würde, zu Ende. Wir predigen das Wort Gottes, wir sprechen über das Wort Gottes, wir geben das Wort Gottes aus an anderen. Und manchmal kriegen wir solche Reaktionen. Ach, das weiß ich nicht, ob das die Wahrheit ist. Oder manchmal sagen Christen, ja, das funktioniert für dich, aber das funktioniert nicht für mich. Oder es gibt auch Christen, die sagen, wir müssen das uminterpretieren, das bedeutet nicht so. Das Gleiche für uns heute. Oder sagen, das ist altmodisch, das war eine andere Denkweise. An dem Tag, wenn Menschen die Stimme Jesu wirklich hören, da werden alle solche Argumente aufhören. Die Stimme des Herrn, haben wir heute Morgen aus Psalm 29 gehört, ist gewaltig. Und eines Tages werden alle Menschen diese Stimme hören. Dann spricht er von 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und diese 7 Sterne, sagt er später, das sind die 7 Gemeinden, die wir genannt haben. Entschuldigung. Die 7 Sterne sind die Bote von diesen 7 Gemeinden. Ich habe gesagt, ich glaube, dass sie Bote sind oder Älteste sind. Wisst ihr was? Gott möchte, dass seine Bote gehört werden. Und er bringt sie an eine Stelle der Ehre eigentlich, damit sie gehört werden, wie ein Stern, die strahlt. Er möchte, dass sie gehört werden. Das tut Jesus für seine Prediger. Sie sind seine Botschafter. Und jetzt verstehen wir vielleicht, was Gott tut, wenn es um Johannes ging oder Hesekiel oder diese 7 Boten. Er bringt sie an einem Ort, wo er wirklich mit denen reden kann. Was sonst nicht möglich wäre. Sein Gesicht, sagt die Bibel, aus seinem Mund kam ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Das ist Jesus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte, seine Reaktion, er fiel auf den Boden, als ob tot. Ich habe gesagt, das erste Mal, dass ich das wirklich betrachtet habe, wirklich durchgedacht habe, das hat mich unwohl gemacht. Und ich habe gesagt, Johannes auch. Das hat ihm so unwohl gemacht, dass er sich auf den Boden warf, denn er hat keine Kraft mehr gehabt. Nachdem er ihn wirklich gesehen hat. Nicht vergessen. Johannes war Apostel. Er kannte Jesus Christus. Er predigte für Jesus Christus. Er zeugte für Jesus Christus. Er war treu, aber war immer noch Sünder. Ein sündiger Mensch bekommt einen Blick von dem Heiligen Jesus Christus. Wir wären nicht anders. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich habe Jesus heute gesehen, habe mit ihm gesprochen. Höre weiter zu. Wenn sie nicht sagen, habe ich vorher so abgeschrocken, ich fiel auf den Boden, dann weißt du, nee, das war seine eigene Gedanken, das war nicht Jesus. Und interessanterweise, die Reaktion von Jesus ist, Johannes anzurühren und zu sagen, fürchte dich nicht. Mit seiner Hand ihn anrühren und sagen, fürchte dich nicht, Er ist herrlich. Er ist heilig. Er ist zu viel für uns anzublicken. Aber wir sollen nicht vergessen, dieser ist der gleiche Jesus, der seine Hand ausgestreckt hat und heilte Menschen. Dieser ist der gleiche Jesus, der Kinder in die Arme genommen hat mit seinen Händen. Die gleiche Hände. Und die gleiche Hände, die sich ausgestreckt haben aufs Kreuz für uns zu sterben. Die gleiche Hände. Fürchte dich nicht. Unser Jesus ist der mächtigste Mensch, die größte Kraft, der mächtige Gott. Und wenn du Angst hast, nicht vergessen, dein Jesus ist dieser mächtige, heilige, herrliche Jesus und er ist bei dir. Er ist der auferstandene Herr. Er ist der Erste und der Letzte, das heißt Gott. Wenn du zum Gottesdienst kommst, nicht vergessen, Jesus ist hier. Dieser Jesus ist hier. Wir wollen beten.